Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen. Schön, dass ich auch heute wieder in eurer Mitte sein darf. Der Friedhelm hat schon die entscheidende Frage gestellt, was lese ich alles vor? War ein ganzes Kapitel. Aber ich finde es mal ganz gut, wenn wir auch mal so ein ganzes Kapitel im Überblick sehen und hören. Und ich glaube, manchmal ist das auch für das Verständnis ganz gut. Apostelgeschichte 15. Wir als freie Gemeinden haben ja so diesen Anspruch, dass wir uns ganz bewusst am Neuen Testament orientieren wollen. Dass wir nicht Traditionen nur pflegen wollen, lang hergebracht das übernehmen und dann praktizieren, sondern wir wollen uns immer wieder neu an dem Neuen Testament ausrichten, an dem, was auch die Gemeinden damals gemacht haben und wie sie auch Dinge geregelt haben. Und eins, denke ich, das ist jetzt ganz wichtig, auch was für mich ist das, was hier in Apostelgeschichte 15, ja, unter dem Begriff Apostelkonzil und schon bekannt ist, dass wir uns das nochmal anschauen, wie Christen auch in Situationen miteinander umgegangen sind, wenn es wirklich hart auf hart ging. Damals kamen einige Christen aus Judäa nach Antiochia und erklärten den Brüdern, ihr könnt nicht gerettet werden, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, wie es das Gesetz des Mose vorschreibt. Paulus und Barnabas bestritten das und hatten eine heftige Auseinandersetzung mit ihnen. Die Brüder beschlossen deshalb, Paulus und Barnabas und einige andere aus der Gemeinde nach Jerusalem zu senden. Sie sollten den Aposteln und den Gemeindeältesten dort die Streitfrage vorlegen. Paulus und Barnabas machten sich dann auf den Weg. Als sie nach Jerusalem kamen, wurden sie von der ganzen Gemeinde und den Aposteln und den Gemeindeältesten freundlich aufgenommen. Sie berichteten ihnen, was Gott alles durch sie unter den Nichtjuden, also den Heiden, das sind wir, getan hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die Christen geworden waren, standen auf und erklärten, man muss sie beschneiden und von ihnen fordern, dass sie das Gesetz des Moses befolgen. Daraufhin fand eine weitere Versammlung statt. Die Apostel und die Gemeindeältesten traten zusammen, um vor der ganzen Gemeinde die Frage zu erörtern. Als die Diskussion heftig wurde, stand Petrus auf und sagte, liebe Brüder, ihr wisst doch, Gott hat schon seit langem unter uns seinen Willen kundgetan. Er hat entschieden, dass die Menschen der anderen Völker durch mich die gute Nachricht hören und zum Glauben kommen sollen. Und er, der ins Herz sieht, hat diesen Menschen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Er hat ihm genauso wie uns den Heiligen Geist geschenkt. In keinem Punkt hat er einen Unterschied gemacht zwischen ihnen und uns. Sie sind rein, weil er sie durch den Glauben im Herzen rein gemacht hat. Warum fordert ihr also Gott heraus und wollt diesen Menschen eine Last auferlegen, die weder ihr noch unsere Vorfahren noch wir selbst tragen konnten? Es ist doch allen die Gnade Gottes, die auf die wir unser Vertrauen setzen und von der wir unsere Rettung erwarten, wie genauso wie sie. Aus der ganzen Versammlung kam kein Wort des Widerspruchs. Alle hörten aufmerksam zu, als nun Petrus und Barnabas noch eingehend berichteten, was für staunenerregende Wunder Gott durch sie unter den Nichtjuden getan hatte. Als die beiden geendet hatten, stand Jakobus auf. Hört mir zu, liebe Brüder, Simon hat uns gezeigt, wie Gott selbst von Anfang an bedacht war, aus den Nichtjuden Menschen zu sammeln, die sein Volk sind und ihm ehren. Das stimmt mit den Worten des Propheten überein, denn bei ihm heißt es: Danach werde ich mich euch zuwenden, sagt der Herr, und die verfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Aus den Trümmern werde ich sie von neuem errichten. Das werde ich tun, damit auch die übrigen Menschen nach mir fragen, alle Völker, die doch von jeher mein Eigentum sind. Ich, der Herr, werde ihnen das tun, was ich seit Urzeiten beschlossen habe. Daraufhin macht dann der Jakobus noch einige Vorschläge. Darum bin ich der Ansicht, wir sollten den Menschen aus den anderen Völkern, die sich Gott zuwenden, nicht eine unnötige Last auflegen. Wir sollten sie nicht dazu verpflichten, das ganze jüdische Gesetz zu befolgen, sondern sie nur in einem Schreiben auffordern, dass sie kein Fleisch von Tieren essen, die als Opfer für die Götzen geschlachtet worden sind, denn es ist unrein. Weiter sollen sie sich vor der Blutschande hüten, kein Fleisch von Tieren essen und auch nicht deren Blut trinken. Denn diese Vorschriften Moses sind seit alten Zeiten in jeder Stadt bekannt. Jedem Sabbat wird ja überall in den Synagogen aus dem Gesetz vorgelesen. Und dann wird auch das gemacht, was Jakobus gesagt hat, dass man das Ganze schriftlich verfasst und dem Barnabas und dem Paulus mitgibt und damit auch die Gemeinde in Antiochien Bescheid weiß. Inzwischen, seit dieses passiert ist und der Gründung der Gemeinde zu Pfingsten durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, sind etwas 20 Jahre vergangen. 20 Jahre. Wie alt ist die FEG Bad Rabenau? Passt so ein bisschen, ne? Gut, also 20 Jahre sind vergangen. Und dann kommt auf einmal das hier zutage. Dass auf einmal hier die Dinge aufeinander prallen. Wir haben ja die Gemeinde Jesu so ein bisschen im Rückblick immer als sehr angenehm vor Augen. Wir haben diesen Vers immer aus Apostelgeschichte 2, Vers 45. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten das Mahl, das werden wir heute auch miteinander feiern, und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Das ist immer so unsere Idealvorstellung von Gemeinde. Alles wunderbar, alles super. Sie waren einträchtig, sie waren nett zueinander, sie haben Gemeinschaft gehabt, sie haben das Leben geteilt. Es heißt ein Vers vorher noch, dass sie auch ihre Güter geteilt haben, dass sie auch Anteil haben lassen an dem, was anderen gefehlt hat, haben sie unterstützt. Ganz selbstverständlich. Aber es war nicht immer so. Wenige Kapitel weiter heißt es dann schon, dass zwei Menschen, ein Ehepaar, Hananias und Sapphira, Gott und ihre Brüder enttäuschten oder gar belogen und sie mussten dafür sterben. Dann kamen schon die ersten Spannungen, der handfeste Streit zwischen den Griechen sprechenden Juden, also das heißt, die in der Diaspora gelebt haben und dann das eigentlich als Muttersprache Griechisch hatten und dann jetzt die nach Judäa, nach Jerusalem zurückkamen und die auch Christen geworden sind. Und die hatten sich ganz handfest beschwert bei den Hebräern, dass ihre Witwen bei den täglichen Dienstleistungen und Unterstützungen völlig übersehen werden. Das war ein richtig handfester Streit und ein bitterer Vorwurf an die Hebräer, dass sie, die sie an etwas einer anderen Kultur kommen, schon etwas anders gelebt haben, hier nicht beachtet werden. Zwei damals schon recht unterschiedliche Kulturen prallten aufeinander und wir wissen, dass dadurch dann auch die Entscheidung kam, 7 Diakone einzusetzen, die dafür verantwortlich waren, dass auch diese Dinge gut geregelt waren. Wir wissen dann auch, dass der Apostel Paulus, damals noch der Saulus, dabei war, als Stephanus gesteinigt worden ist nach seiner Rechtfertigungsrede. 2 Jahre später gab es dann schon eine Christenverfolgung, eine erste Christenverfolgung, die dazu geführt hat, dass die zum Glauben gekommenen, ein Teil aus Jerusalem geflüchtet ist und deswegen auch die Botschaft bis nach Antiochien gekommen ist, denn vorher waren die nur für sich in Jerusalem. Und wir wissen auch dann von dem Philippos, dass er da einen Nichtjuden, diesen Finanzwalter, einen Eunuche getauft hat. Das waren schon Entwicklungen, die nicht ganz so einfach waren. Dann kam die Bekehrung des Apostel Paulus. Und auch Paulus, das war nicht so ganz einfach. Kann man diesem Mann denn trauen, der so die Gemeinde bedrängt hat, der die Gemeinde, ja, Menschen dafür verantwortlich war, dass sie umgebracht worden sind? Und jetzt tut er auf einmal auch fromm. Und das war nicht so einfach. Erst als Barnabas das die Sache in die Hand nahm, können wir nachlesen, Apostelgeschichte 9, und sie dem Paulus den Aposteln vorstellte und auch sagte, was Paulus schon alles jetzt Gutes getan hat und wie er auch sein Leben gestaltet, dann kam langsam Vertrauen auf. Und ja, wir wissen dann auch, dass dann kommen wir jetzt in diese Phase, wo es jetzt darum geht, dass jetzt auf einmal wieder so ein Streit da ist, wieder so ein Problem da ist. Und das macht doch eigentlich auch traurig, dass wir nicht so die ideale Gemeinde haben, sondern wie auch Christoph schon am Anfang gesagt hat, ja, wir sind scheinbar doch auch, bleiben irgendwie Menschen. Wir bleiben Menschen, die auch von geprägt sind von ihrer Herkunft, von ihrer Kultur. Selbst wir hier in Deutschland haben ja keine einheitliche Kulturen mehr. Jeder kommt aus irgendeiner Richtung, einer Prägung. Der eine hat vielleicht ja noch in seiner Kindheit den Konfirmandenunterricht in der evangelischen Landeskirche erlebt. Andere sind schon als Kinder in einer Freikirche groß geworden. Das ist alles so ganz unterschiedlich. Aber worum ging es denn jetzt eigentlich in diesem Streit? Was musste denn hier ausgehandelt werden? Was war denn so wichtig, dass man jetzt darüber so eine große Konferenz, so eine große Einberufung der gesamten Gemeinde gemacht hat, um darüber zu sprechen? Es ging um die Frage oder um diese Aussage der einen Seite der Christen damals, es gibt nur einen Weg. Und das ist der Weg, dass die Menschen, die Heiden, die an Jesus glauben, sich beschneiden lassen müssen. Sie müssen erst Juden werden, um dann auch Christen zu werden. Nur dann haben sie auch Anteil an allem das, was das Volk Gottes am Ende erleben wird. Dann gelten auch ihnen diese Verheißungen. Vorher nicht. Das war eine ganz klare Aussage. Und die hatten sie auch gut belegt. Die wurde auch immer wieder, da wurden viele, viele Bibelzitate aus der Tora gelesen und wurde denen klar gemacht, das ist notwendig. Aber es war jetzt nicht nur, dass sie dann auch gerettet wurden und dass sie dann Anteil hatten, auch an den Verheißungen des Volkes Israel, sondern das war den Menschen auch wichtig. Ja, sie müssen auch ethisch jetzt das tun, was wir für richtig halten, nämlich die Gesetze, die ganzen Vorschriften der Mishnah auch zu halten. Das heißt, nicht nur die Tora, nicht nur die 10 Gebote, sondern die vielen, vielen Vorschriften, die Pharisäer hatten. 365 Verbote, 200 andere Vorschriften und was weiß ich was noch. Nicht ganz einfach, das zu verstehen und das auch dann alles einzuhalten. Das war ihre Überzeugung. Nicht nur die Frage der Errettung, sondern auch diese ethische Forderung, sie müssen genau so leben, wie wir leben. Sie müssen das genau einhalten. Nur dann können wir zusammen als Gemeinde Jesu unterwegs sein. Platt ausgedrückt bedeutet das eben auch, ja, wir, die wir an das Gesetz gebunden sind, an die vielen Vorschriften, wir sollen jetzt zugucken, wie die Heidenchristen vielleicht in ihrer völligen Freiheit Dinge tun, die wir nicht tun dürfen. Das war eine Riesenherausforderung, das war ein riesiger Anstoß. Und auf der anderen Seite waren die freien Christen, sage ich jetzt mal, die von Barnabas und Paulus vertreten worden sind, die argumentiert haben, nein, allein der Glaube an Jesus Christus rettet. Allein der Glaube. Wir kennen das aus der Reformation, Martin Luther, sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia. Allein der Glaube an Jesus Christus, den Retter. Und nichts mehr dazu. Gar nichts mehr dazu. Und sie hatten auch Argumente. Sie hatten auch Zitate aus der Tora, aus der jüdischen Schriften. Die standen sich alle gegenüber. Wer hat denn jetzt nun recht? Wie soll denn die Gemeinde weiter funktionieren? Nach der Vorstellung derer, die das gefordert haben, dass man erst Jude wird, um Anteil zu haben an der gesamten Verheißungen? Oder stimmt das, was Paulus und Barnabas sagen? Allein durch den Glauben. Bei aller Erörterung dieser Fragen, bei allen Zitaten, die man sich vielleicht auch da um die Ohren gehauen hat, es kam zu keiner wirklichen Einigung. Erst, ja, als die Diskussion so heftig wurde, stand Petrus auf und sagte, und wir haben das ja eben gehört, ich werde nachher nochmal drauf einkommen. Für ihn, für den Petrus, war es wichtig, deutlich zu machen, Brüder und Schwestern, ich nehme noch etwas anderes wahr. Ich nehme wahr, dass Gott schon längst gehandelt hat. Ich nehme wahr, dass Gott schon längst uns seinen Willen offenbart hat. Merkt er denn nicht, dass was da Gott getan hat an den Heiden, an den Nichtjuden, dass er ihnen seinen Geist gegeben hat, dass sie genauso in Zungen sprechen können, dass sie Gottes Liebe erkennen konnten, dass sie die Rettung durch Jesus Christus erkannt haben, dass sie in Christus ihren Messias erkannt haben, der im Alten Testament verheißen worden ist. Das kann man nicht ohne den Geist Gottes erkennen. Und dann werden wir zum Beispiel an die Situation erinnert, die Petrus hatte. Wenige Kapitel vorne dran. Da hatte er einen Traum und hat gesehen, wie in einem Tuch vom Himmel runterkommt und in diesem Tuch sind allerlei Getiere. Und zwar Tiere, nicht nur Tiere, die sie als Juden essen durften, sondern auch andere Tiere. Eigentlich für einen Juden ein mache ich nicht, würde ich nie anfassen. Solche Tiere würde ich nie essen. Das war eine Vorbereitung des Apostel Petrus durch Gott, denn er wurde dann eingeladen in das Haus des Cornelius, dieses römischen Hauptmannes, diesen frommen Mann. Wir wissen nicht, vielleicht war er sogar schon konvertiert, vielleicht hat er sich schon beschneiden lassen, war schon ein Jude geworden. Das ist damals öfter so gewesen. Und als er in diesem Haus des Cornelius war, hat er das Wunder erlebt, dass er bei der Predigt, bei der Verkündigung des Evangeliums erleben muss, wie der Heilige Geist auf die Nichtjuden kommt. Und die Christus bezeugt haben. Ja, die haben gesagt, ja genau, das ist der Messias. Daran glauben wir, das war. Aber damit, was war der Einstieg für den Petrus? Diese komischen vielen Tiere. Das war nämlich das Hindernis. Sie durften von ihrer Ordnung her, von den vielen Vorschriften, die da existierten, durften sie kein Haus betreten eines Nichtjuden. Sie durften keine Kontakte pflegen. War nicht möglich. Nur unter ihrer Volksgruppe. Allerhöchstens Geschäfte machen. Aber nicht hier irgendwie diese private Freundschaften oder irgendetwas. Es war nicht möglich. Ja, und das ist das, was der Petrus versucht jetzt der ganzen Gemeinde, den Ältesten vor Ort, dem Barnabas, dem Paulus mit den Geschwistern, die noch aus Antiochia runterkamen, denen wollte er das klar machen. Gott hat doch eigentlich schon längst entschieden. Da, wo er seinen Geist gibt, da können wir doch jetzt nicht mehr protestieren, da können wir doch nicht mehr Gott angreifen, sondern da müssen wir einfach auch sagen, ja, Gott hat einen anderen Weg vor. Anders, wie wir uns das vorgestellt haben. Allein durch den Glauben, allein durch die Gnade Gottes. Und es gilt für beide, es gibt keinen Unterschied mehr. Und in dem Moment wird es still im Raum. In dem Moment wird es still. Alle schweigen. Eine schweigende Zustimmung. Und jetzt konnte das Versöhnungswerk Gottes die christliche Gemeinde weiter ungehindert wachsen und konnte auch ja, ihren Auftrag, unter die ganzen Völker zu gehen, weiter ausführen. Was können wir nun aus diesem Vorgehen für uns lernen? Was war denn wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass man jetzt auf einmal diese harte Auseinandersetzung, das war ja ein ganz klarer, dicker theologischer Brocken. Das waren jetzt keine ethischen Nebensächlichkeiten, wo man vielleicht unterschiedliche Sichtweise haben kann, sondern es ging um die zentrale Frage, wer ist errettet und wer wird wirklich in der Ewigkeit die Verheißung des Volkes Gottes erben. Mir sind so zwei Dinge wichtig geworden. Sie kamen zusammen, auch wenn es viel Zeit und Energie kostet. Der Paulus und der Barnabas mussten runter mit ihren Brüdern nach Jerusalem und die mussten die ganze Gemeinde, haben das ganze Programm, was sie hatten, Kindergottesdienst, vielleicht war noch irgendwie ein Musikfestival angesagt oder was weiß ich was, eine Bibelkonferenz und was weiß ich was noch, mussten sie alles streichen. Jetzt war das Thema der Mittelpunkt. Und alle wurden zusammengerufen. Und da bin ich so ein bisschen erinnert worden an meine Zeit als Ältester in der FEG Karlsruhe. Wir hatten ein Jahr lang so viele Mitgliederversammlungen, so viele Foren und so viele Treffen, dass es uns als aus der Leitung her langsam wirklich richtig mühsam wurde und richtig schwer wurde. Was war die Ursache? Wir sind damals als Gemeinde unwahrscheinlich schnell gewachsen. Und die Frage war, stand auf einmal im Raum, ja, wie gehen wir damit um? Es gab viele Geschwister in dieser so explosionsartig wachsenden Gemeinde. Wir sind innerhalb von wenigen Jahren von 150 auf 360 gewachsen. Die waren verunsichert. Die hatten Ängste. Die hatten Sorgen. Wenn ich nicht mehr jeden in meiner Gemeinde kenne, wie ist denn das? Und wir haben uns wirklich ein Jahr lang Zeit gelassen. Wir haben das geprüft. Möchte Gott, dass wir eine weitere Tochtergemeinde gründen? Und wenn nein, wie gehen wir damit um, wenn wir jetzt so schnell wachsen? Und wir haben versucht, wirklich die Ängste, die Sorgen, die Bedenken, die im Raum standen, zu entkräften und uns Zeit zu nehmen, immer wieder darüber zu sprechen und dass auch jeder zu Wort kam, dass auch jeder seine Sorgen, dass auch jeder seine Bedenken sagen konnte. Es war sehr, sehr mühsam, aber es war gut, weil wir bis heute daraufhin zurückschauen können und können sagen, ja, wir haben damals eine klare Entscheidung getroffen, wir haben uns damals von Gott so geführt gesehen, keine Tochtergemeinde, Tochtergemeinde, sondern wir werden eine große Gemeinde. Und wir wissen auch, wie wir das handeln können, diese Größe, nämlich immer durch Kleingruppen. Der Gründer der Gemeinde hatte da schon sozusagen uns das ins Nest gelegt, dieses Ei, nämlich er hat immer gesagt, wir sind nicht eine Gemeinde mit Hauskreisen, sondern wir sind eine Gemeinde aus Hauskreisen. Das heißt, die einzelnen Kleingruppen bilden letztendlich dann die Gemeinde. Und das war jetzt auch in der Pandemie so ein Segen, dass wir alle, jeden Gemeindeglied, wussten wir in einer Kleingruppe zu Hause. wo man nicht jedem mehr hinterherlaufen konnte und nicht wusste, wie was sich entwickelt, sondern die Kleingruppenleiter haben die Verantwortung übernommen, die Co-Leiter, und haben das geregelt. Also Zeit nehmen. Zweiter Punkt. Alle durften an der Diskussion und der Entstehung der Entscheidung teilhaben. Da war nicht ein geschlossener Raum der Ältesten und der Apostel, sondern die Gemeinde hörte zu, beziehungsweise da standen auch welche auf und haben dann was gesagt, nämlich die Pharisäer, die Christen geworden sind, die waren ja jetzt keine Ältesten und keine Apostel geworden gleich, sondern die standen auf und sagten, nee, wir fordern das so. Das steht in der Schrift so. Und ich finde das immer wieder wichtig, dass wir untereinander auch das uns zugestehen, dass nicht wir als Älteste oder als Diakone, als Leiter der Gemeinde das Know-how haben und das Wissen haben, die geistliche Erkenntnis haben, sondern wir haben alle den Geist Gottes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir aufeinander zuhören, dass wir einander wahrnehmen, dass wir auch den anderen ausreden lassen. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir da auch diese Gesprächskultur haben, auch manchmal diese Streitkultur haben, dass wir auch uns wirklich mal streiten dürfen. Dass wir auch hinterher auch bereit sind, uns wieder in den Arm zu nehmen und sagen, ja, Entschuldigung, da bin ich etwas laut geworden oder da habe ich meine Position zu stark vertreten und habe die andere gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich finde das ganz wichtig für das Miteinander einer Gemeinde, diese Gesprächskultur zu haben in der Form und auch diese Streitkultur und nicht gleich so zu tun, als ob jetzt die Welt zusammenbricht, wenn wir uns mal streiten. Das ist so das falsche Bild, was wir von Gemeinde Jesu haben. Ach, die sitzen so einträchtig alle zusammen, Mütterchen noch, Dutt hinten dran und was weiß ich was, so sitzen sie dann immer brav und lieb. Nein, wir sind Menschen, wir sind erwachsene Menschen, wir sind heute Persönlichkeit, wir sind alle gebildet. Und das Entscheidende ist, wir haben alle den Geist Gottes. Und das heißt, wir müssen lernen, aufeinander zu hören. Drittens, immer mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Immer mit dem Wirken des Heiligen Geistes rechnen. Was habe ich vorhin gemacht, als ihr das letzte Lied gesungen habt? Ich habe gebetet, Herr, ich kann es nicht heute. Ich habe mich zwar vorbereitet, aber ich kann es nicht transportieren. Ich komme nicht in die Herzen. Ich komme allerhöchstens durch meine Argumentation in die Köpfe, aber in die Herzen komme ich nicht. Und das muss der Geist Gottes tun. Immer wieder müssen wir mit dem Wirken des Geistes. Und das war dem Petrus so wichtig. Der hat gesagt, hey Leute, wir haben es doch schon gesehen, der Geist Gottes hat gewirkt. Er ist auch auf die Nichtjuden gekommen. Nicht nur auf uns, die wir zum Volk Gottes gehören. Nein, Gott macht jetzt sein Wort wahr, wie dann es weiter heißt, dass er jetzt auch die anderen Völker mit hineinnimmt in diese Heilsbotschaft, in diese Versöhnungswerk. Gott mit seinen Geschöpfen, Gott mit seinen Menschen. Und ich finde, das ist, wenn wir immer mit dem Geist Gottes rechnen, dann ist es auch eine andere innere Einstellung. Dann bin nicht mehr ich es. Mit meinen Überzeugungen, mit meinen Meinungen, mit meinen Erkenntnissen. Sondern dann bete ich darum, dass Gott wirkt, dass Gott uns Klarheit schenkt. Und dann lasse ich den anderen auch ausreden. Dann lasse ich eine andere Position auch mal stehen, ohne immer gleich zu intervenieren. Weil ich einfach weiß, manches kann ich nicht verändern, sondern das kann nur Gottes Geist. Und ich wünsche mir das immer so, dass wir das auch in unseren Gesprächen, in unseren Mitgliederversammlungen, in unseren Foren, die wir machen, immer wieder diese Offenheit haben, aber auch diese Erwartungshaltung, Gott rede zu uns. Dass es dann auch wirklich am Ende heißt, wie das jetzt auch in unserer Geschichte, ich habe es nicht vorgelesen, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Und noch ein viertes. Wiederholungen und Rekapitulieren oder Wiederholung dessen, was Gott schon gewirkt hat. Ich werde nachher nochmal darauf zukommen. Es ist doch so wichtig, dass wir immer wieder Zurückschau halten. Den Juden wurde das so von Kindesbeinen eingetrichtert. Immer wieder den Kindern und den Kindeskindern von dem erzählen, was Gott getan hat. Dass sie in Ägypten waren, dass sie dann rausgezogen sind, dass sie so lange in der Wüste waren, und dann, bis sie das verheißene Land. Das war der Auftrag der Lehrer an die Gemeinde, das den Kindern und Kindeskindern immer wieder zu erzählen. Und wir müssen auch rekapitulieren, uns immer wieder, was hat denn Gott schon getan mit uns? Was hat denn Gott schon unter uns gewirkt? Gott ist mit uns. Und da wird deutlich, dass dem Petrus wird nochmal deutlich, ja, so, nur so können wir wirklich Versöhnung leben. So können wir die Versöhnung, die Gott uns anbietet, auch untereinander leben, indem wir auch immer wieder die Größe Gottes bestaunen, wie wir es auch in dem Lied gesungen haben. Ja, Gott ist einfach mit uns, er liebt uns. Und wenn wir manchmal noch so stur sind und noch so hart sind. Und wir machen das ja heute auch wieder. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann gedenken wir ganz bewusst daran, was Jesus für uns getan hat. Dass er sich für uns geopfert hat. An unserer Stelle hat er unsere Schuld getragen, hat er das Urteil auf sich genommen. Und wir sind dadurch freie Menschen geworden, frei von Schuld. Und wir sind auch frei geworden, unser Leben durch die Führung des Heiligen Geistes zu gestalten. Uns gelten nicht die Gesetze des Judentums. Jetzt war das ja wunderbar. Die ganze Gemeinde hat geschwiegen, so wie ihr jetzt hier. Alle waren ruhig auf einmal. Petrus hatte das jetzt so gesagt. Gott hat doch eigentlich schon das längst entschieden. Was streiten wir uns eigentlich noch? Er hat doch die Heiden auch mit hinein einbezogen. Und dann hat doch einer die Frechheit, dieser Jakobus, und der steht nochmal auf und sagt, ja, was Simon jetzt gesagt hat, es ist wirklich gut. Aber ich denke, noch vier Dinge, die müssten wir noch berücksichtigen. Also, wenn ich einen Wunsch heute frei hätte, ich würde gerne mal den Jakobus fragen, was hast du denn damals eigentlich gedacht dabei? Das war doch jetzt alles eindeutig. Und jetzt kommst du da wieder, kommst du vielleicht von der Hintertür doch wieder mit irgendetwas, was die Nichtjuden doch halten sollen. Ich sehe es nicht so, dass er durch die Hintertür kommt. Sondern ich sehe, und das ist auch wieder das, was praktische Gemeinde ausmacht. Der Jakobus, der ist einfach ein Praktiker. Und der sieht, hey, wir werden demnächst mit diesen Heidenchristen zusammen am Tisch sitzen. Was wir täglich machen. Wir machen einträchtig saßen sie beieinander und haben Gott gelobt, sie haben die Tora gelesen und sie haben das Mahl miteinander gefeiert und danach gegessen. Das hatte der Jakobus vor Augen. Er hat gesagt, wow, wenn wir das jetzt machen. Und die bringen dann so Fleisch von den Götzen mit, das den Götzen geopfert worden ist. Irgendwelchen heidnischen Götzen. Da kommt doch bei uns der Würgereiz. Das können wir doch nicht, das schaffen wir nicht. Das schafft keine Gemeinschaft. Und drei Dinge in dem Zusammenhang möchte ich da noch sagen. Das eine ist wirklich gegenseitige Rücksichtnahme. Und das ist das, was hier, denke ich, dem Jakobus einfach wichtig ist. Dass wir einander auch respektieren und tolerieren, dass der eine oder andere eine andere Überzeugung hat an der Stelle und dass wir das auch nicht. Aber dass wir in unserer christlichen Freiheit die Freiheit haben, auch Dinge zu lassen, die den anderen vielleicht wehtun oder stören. Ich komme aus einem Blaukreuz-Haushalt. Ich weiß nicht, was euch das sagt. Blaukreuzler, das sind die, die also unter Alkoholsüchtigen arbeiten und die das im Blick haben, den Menschen zu helfen. Und mein Vater hat als Therapeut in so einer Einrichtung gearbeitet und ihm war es wichtig, zu zeigen, ich kann als Therapeut auch ohne Alkoholgenuss gut mein Leben gestalten, fröhlich und lustig. Ich brauche den Alkohol nicht. Das war für mich immer ein, ich fand das immer eklig, als man dann erwachsen wurde. Dieses Gesetz, diese Enge und so Sachen. Heute sehe ich das ganz anders. Das war die Freiheit meines Vaters in Christus, auf etwas zu verzichten, um den anderen zu zeigen, ja, es geht auch ohne. Und du kannst auch ohne Alkohol dein Leben fröhlich und dankbar gestalten. Der Alkohol ist nicht das Entscheidende. Und das wünsche ich uns, dass wir lernen auch einander da Rücksicht zu nehmen. Und das sieht auch der Jakobus. Da gibt es wirklich an der Stelle jetzt wirklich mit den Tieren, die nicht ausbluten und das Blut. Das ist etwas, was für den Juden ein absolutes No-Go ist, hier, dass man einander respektiert und toleriert und Rücksicht nimmt und sagt, nee, okay, wir schleifen dieses Fleisch nicht mit an und legen das auf den Tisch, sondern wir achten darauf, dass das Tier ausgeblutet ist und wir achten auch, dass wir kein Blut trinken. Und das ist einfach die Rücksichtnahme. Und das wünsche ich uns auch immer wieder, dass wir das, wenn wir da mal so merken, so wie andere so ihr Leben gestalten oder auch wie wir in der Gemeinde hier, dass wir da lieb untereinander sind, dass wir wirklich auch das tolerieren und auch vielleicht zu dem Entschluss kommen, okay, wenn andere das ein Anstoß ist, dann machen wir das nicht. Ich hatte in meinem Jugendkreis als Leiter zwei Alkoholkranke, junge Menschen, junge Erwachsene, und wir haben auch deswegen gesagt, wir feiern bei unseren Jugendfeiern, wir waren ja alle schon erwachsen, wir verzichten bewusst auf Alkohol, um meine Brüder oder die jungen Brüder nicht zu gefährden. Ich habe später in einer Kleingruppe gewesen, da war auch einer ehemaliger Alkoholiker, und der hat gesagt, ihr könnt ruhig Alkohol trinken und Wein, und ich kann daneben setzen, mich fordert das nicht heraus, ich habe überhaupt kein Problem damit. Aber bitte achtet darauf. Ein drittes, was dem Jakobus, glaube ich, auch wichtig war, das war der Schutz dieser Heidenchristen. Nämlich, dass sie jetzt dieses nicht mehr an solchen Götzenopfern teilgenommen haben. Und dass sie auch sich dessen bewusst waren, dass diese unheiligen Handlungen an diesen Tieren, auch mit diesen Tieren, nicht okay war. Und das war auch so ein Wunsch sicher des Jakobus, auch hier zu sagen, keine Teilnahme an Götzenopfern und auch kein Verzehr von Götzen. Es war auch der Schutz der Heiden. Es war auch ein Gedanke, ja, begebt euch nicht unnötig in Gefahr. Und ein drittes, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dem Jakobus war wichtig, dass die Gemeinde friedlich und in der Einheit zusammen war. Und das war nur möglich, indem man auch an der Stelle miteinander Rücksicht genommen hat und damit wieder richtig voll Power unterwegs war. Die Geschwister in Judäa, also um Jerusalem herum, und die in Antiochia, die waren jetzt richtig wieder unterwegs und konnten die Menschen mit dem Evangelium erreichen und mussten sich nicht mehr innerlich untereinander streiten und zanken. Was hat das mit uns noch zu tun? Wir fragen ja uns manchmal hier vielleicht in der FEG Bad Rappenau, sind wir auf einem guten Weg? Wir hatten schwierige Zeiten. Wir hatten schwere Zeiten. Ja, wir waren an einem Nullpunkt vielleicht. Vielleicht schon für den einen oder anderen an einem Minuspunkt angelangt. Und ich möchte euch vier Dinge sagen, also da könnte ich noch, die Liste könnte ich jetzt unendlich noch viel, viel länger machen, aber vier Dinge. Und ich nehme das auf, was der Petrus gesagt hat. Hey Leute, Gott hat längst gehandelt. Gott hat längst gewirkt. Und zwar schon damals. Hat er, als ihr uns externe Ältesten gewählt habt, hat Gott unter den wenigen verbleibenden Mitgliedern noch einmal diese Einheit geschenkt und diese Klarheit, ja, wir sollen diese externen Älteste wählen. Eine Konstellation, die bisher Ich weiß nicht, ob die jemand kannte. Ich weiß es nicht, ob es sowas in Deutschland schon mal gegeben hat. Externe Älteste. Gott hat gehandelt unter euch. Als ihr auf dem Nullpunkt wart, als ihr euch nicht mehr, ja, die wirklich auch solche Konstellationen waren, Streit, Verletzungen, da hat Gott euch wieder diese Einheit geschenkt. Das ist das Wirken des Geistes Gottes, Leute. Das ist nicht euer Cleverness. Sondern das ist das Wirken des Geistes Gottes. Und damit hat Gott auch den ersten Schritt gepackt, auch wieder, dass so langsam ein Stück weit an vielen Stellen Versöhnung entstanden ist, Vergebung zugesprochen worden ist. Klar, die Wunden sind noch da. Ich habe mich vor 3 Wochen mit der Heckenschere hier oben reingeschnitten. Ich bin ausgerutscht, Jeans kaputt und so ein richtiger Riss hier rein. Das dauert jetzt viele Wochen, bis das zugeheilt ist. Und so ist es auch mit unseren Verletzungen. Das wird nicht ganz verschwinden. Aber Gott hat damals schon die Einheit geschenkt. Und Gott hat euch zum Licht in Bad Rappenau gemacht. Während alle anderen Gemeinden sich in ihre schönen Gebäude zurückgezogen haben und Gottesdienst gefeiert haben, sind wir in dem Salinepark gewesen. Wir haben vor aller Öffentlichkeit haben wir Gott die Ehre gegeben. Wir haben Lobpreislieder gesungen. Das Wort Gottes wurde allen Menschen verkündigt, die da vorbeiliefen und stehen geblieben sind. Gott hat euch zu einem Licht gemacht. Gott hat schon längst gehandelt unter euch. Und Gott hat uns seine Güte, seine Gnade hautnah erleben lassen. Dass Tobias und Noah so in unserer Mitte sitzen, so in ihren Familien sind, das ist die Güte Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, der uns hautnah erleben hat lassen. Gott hat schon längst gesprochen. Er will mit uns weitergehen, er will mit uns den nächsten Schritt tun. Und Gott hat auch schon darin gesprochen, dass auch ihr jetzt in dieser schwierigen Konstellation, dass mit der Frage der Leitung habt ihr euch auch da, wurdet ihr von dem Geist Gottes getrieben und geleitet und habt gesagt, ja okay, dann sind es eben 4 Diakone, die uns in Zukunft leiten. Und habt 4 Diakone aus eurer Mitte genommen, gewählt und habt sie ja zu eurer Leitung bestimmt. Und wir wissen, dass eine Wahl ist, auch wenn wir das so demokratisch machen, wir rechnen immer damit bei einer Wahl, dass Gottes Geist wirkt, dass Gott handelt. Als damals der 12. Apostel nachgewählt, der wurde nicht nachgewählt, sondern der wurde der Matthias, der wurde per Los bestimmt. Und da war man auch der Überzeugung, wenn man das loszieht, dann wird Gott dafür sorgen, dass der Richtige der Ersatzmann für den Judas wird. Und das wünsche ich euch auch so, das zu sehen, dass Gott eigentlich schon längst gehandelt hat in eurer Mitte. Und ich wünsche mir, dass wir das immer wieder auch dankbar Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, dass unser Herz da auch voll wird und sagt, ja, Gott ist mit uns unterwegs, bei allen Herausforderungen, bei allen Schwierigkeiten. Amen.